Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Es ist wieder soweit, eine neue Folge des Care in Action Podcasts von Care Österreich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute mein Live-Gast Gregor Neumeier. Herzlich willkommen, Gregor, bei Care.
Hallo, freue mich sehr.
Er ist der Gründer von Österreis. Sie haben richtig gehört, heute geht es um österreichischen Reis, Österreis und Pionier des Reisanbaus in Österreich. Gregor ist IT-Experte und Landwirt in Personalunion und er hat 2015 eine ungewöhnliche Idee umgesetzt. Er hat nämlich Reis vor den Toren Wiens angebaut. Genau genommen ist er in Gerersdorf zu Hause. Und mit dieser Idee hat er im Laufe der Jahre Österreich zum Vorreiter in arsenfreier und klimaschonender Reisproduktion gemacht. Warum das wichtig ist, das besprechen wir jetzt gleich in unserem Podcast. Alle, die uns regelmäßig oder ab und zu zuhören, wissen, dass Ernährungssicherheit und Reis ist nun einmal eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel auf der Welt, eine enorme Rolle in der Arbeit von Care spielt, auch Nachhaltigkeit, auch Klimaschutz natürlich. Über all das plaudern wir jetzt. Aber bevor wir in medias res gehen, würde ich gern wissen, Gregor, wie sind Sie da drauf gekommen? Erzählen Sie uns allen ein bisschen. Ich glaube, Sie haben von Ihren Eltern einen Bauernhof übernommen. Das heißt, Sie sind an der Grenze, an der Stadtgrenze zu Wien aufgewachsen. Wie sind Sie zum Reis gekommen? Das ist ja nicht ganz auf der Hand liegend, oder?
Ja, das ist richtig. Also es ist jetzt doch was Besonderes. Ich habe einen landwirtschaftlichen Betrieb von meinen Eltern übernommen, bin dort auch aufgewachsen, habe das aber nicht als Hauptberuf gelernt, sondern eigentlich Wirtschaftsinformatik studiert und war auch lange und bin auch immer noch in der Branche tätig. Mein Vater hat mir aber dann gefragt, bevor er in Pension gegangen ist, ob ich nicht den Betrieb übernehmen möchte. Ich habe mir das dann ein paar Monate angeschaut, habe wirklich nur zu Hause gearbeitet. Weil gekannt habe ich schon, aber nicht.
Was hat denn der Bauernhof produziert vorher?
Ist ein klassischer Ackerbaubetrieb, also Getreide, Tiefkühlgemüse machen wir, Getreidevermehrungen, so, also klassische.
Die berühmten tanzenden Erbsen.
Richtig, genau.
Okay, also keine Tiere.
Nein, keine Tiere, ein Ackerbaubetrieb, wie es immer feldüblich ist. Und mein Vater hat den Betrieb auch im Nebenerwerb geführt.
Okay.
Ich habe ihn dann angeschaut und es war sehr spannend. Ich wollte aber unbedingt diesen Betrieb, ich sehe das als Privileg, wenn man Lebensmittel vor den Toren einer Großstadt produzieren
ist
darf.
Ist auch wichtig. Ja.
Und haben wir gedacht, ich möchte was anbauen, was ich direkt jemandem verkaufen kann, also direkt Vermarktung machen. Und das hat mein Vater nicht gemacht. Mhm. Das war sehr extensiv geführter Betrieb, sodass er nebenbei halt funktioniert. Also alles ins Lagerhaus, sag ich mal. Und ich wollte aber direkt was anbauen und ich wollte das nutzen. Und der Reis war dann eher besoffene Geschichte, muss man sagen.
Das ist ja in Österreich nicht allzu selten. Das ist ja ein kleines Bonmot zum Einwerfen nur. Weil ich wollte Sie fragen, wie kommen wir ausgerechnet darauf, dass man Reis anbaut?
Ich habe dann nach Nischen gesucht. Also als landwirtschaftlicher Betrieb in Österreich hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man wächst und geht in Richtung Effizienz. Das ist in Österreich allgemein schwierig, weil wir ein kleines Land sind. Und im Wiener Umland besonders schwierig, weil die Flächen eigentlich laufend weniger werden durch die Versiegelung. Oder man spezialisiert sich.
Ja, und durch den Zustrom an Menschen, die in der Hauptstadt leben und arbeiten wollen.
Immer größer.
Also das hat ja auch, ich bin keine Verteidigerin bitte der Versiegelung, aber es hat, man braucht einfach mehr Wohnraum, weil die Leute, die in Wien leben und arbeiten wollen, müssen ja auch irgendwo wohnen. Und Sie haben gesagt, das ist relativ kleinteilig in Österreich. Ich war vergangene Woche in Amsterdam und da wird ja auch wahnsinnig viel produziert für die Hauptstadt. Und die haben Glashäuser, dass die so groß sind, dass man nicht einmal das Ende gescheit sieht.
Nee.
Also ich habe sowas noch nicht gesehen, so riesig, was ja auch eine Art von Versiegelung ist und da wächst alles unter ganz künstlichen Bedingungen einfach. Also da sind wir nicht, den Platz, glaube ich, hätten wir auch.
Nein, absolut.
In dem Sinn gar
und,
nicht.
Und
oder?
Deswegen war eben mein Fokus auf die Spezialisierung und was könnte man machen. Ich glaube, ein Gast war auch Donausoja, also war zum Beispiel die Überlegung, Tofu zu produzieren, weil mein Vater lebt vegetarisch und meine Frau ist vegan und haben gesagt, das wäre doch eine nette Idee, also so Alternativen gespinnt. Und dann war ich in Wien in einem Pub und habe dort einen Berufskollegen kennengelernt, zufällig. Und nach ein paar Bier hat er gesagt, hörst du, einen Reis musst du abbauen. Und ich habe gesagt, du bist so ein Trottel, das geht ja nicht, weil ich das Bild des klassischen Reisanbaus im Kopf gehabt habe, das wir wahrscheinlich alle im Kopf haben.
Die schönen Reisterrassen unter Wasser.
Geflutetes Reisfeld, Asien, Strohhut.
Und der Wasser. Italien ist auch Wasser.
Ja, oder? Absolut, ja, genau.
Und Risotto-Reis.
Und ja, das war meine erste Reaktion. Mhm. Wir haben aber dann recherchiert und sind drauf gekommen, dass Reisanbau gar nicht so absurd ist in Europa. Okay. Und dann haben wir gesagt, das machen wir. Und haben 2015 den ersten Hektar Reis in Gerersdorf angebaut.
Waren Sie der Erste in Österreich, der überhaupt Reis angebaut hat? Nein, oder?
Nein, die Frage ist gut und berechtigt, aber nein, absolut nicht. Aha. Es gab schon unter Josef II. Anbauversuche, 1850 oder 60, glaube ich, ist der Neusiedlersee ein paar Mal so fast ausgetrocknet. Da hat man dann versucht, in diesem Sumpf Reis anzubauen. Und es gab auch in den 70er Jahren immer fehlt schon Versuche mit Trockenreisanbau, war aber alles nicht wirtschaftlich erfolgreich. Und ich bin schon stolz zu sagen, dass wir die Ersten sind, die das auch nicht nur klimatisch nachhaltig schaffen, sondern auch wirtschaftlich nachhaltig.
Hat Österreich einen großen Reisbedarf? Wird Reis in Österreich eigentlich gern gegessen?
Doch schon. Ich war dann aber, wie wir uns am Anfang die Statistiken angeschaut haben, doch erstaunt, dass es unter Anführungszeichen so wenig ist. Damals war die Zahl, ich glaube, 3 Kilo pro Haushalt im Durchschnitt wird Reis konsumiert.
Pro Jahr?
Pro Jahr,
ist
ja.
Wirklich wenig.
Doch wenig. Aber natürlich, wenn man das aufsummiert, ist es wieder sehr, sehr viel.
Ja.
Mhm. Also ja, es gibt einen Reisbedarf natürlich, der hoch ist, den wir jetzt, um es gleich vielleicht vorwegzunehmen, auch nie selbst decken können aus Österreich.
90% ist ja Importreis, richtig?
Ja, mehr sogar fast. Okay. Ja. Also es ist ein ganz großer Anteil. Und Reisproduktion in Österreich ist schon eine Nische, aber eine Nische mit noch Potenzial nach oben.
Bei mir hat es irgendwie ausgelöst, ich wusste das gar nicht. Ich habe einmal dunkel in Erinnerung gehabt, einen dunklen Reis irgendwo aus dem Seewinkel, dass ich den bei einer großen Kette mal gesehen habe. Aber ansonsten war mir das gar nicht so bewusst, dass wir wirklich... Das heißt, Österreich sind Sie, Ihr Bauernhof in Gerersdorf.
Genau, wobei das Ziel von Österreich, also unsere Vision ist, wir wollen Reisanbau einerseits, wir sagen immer, wir wollen ihn salonfähig machen in Österreich. Was heißt das? Wir wollen einerseits Konsumenten ein gesundes regionales Lebensmittel zur Verfügung stellen, auf der anderen Seite, und das ist mir sehr wichtig, Landwirten in Österreich eine Anbaualternative an die Hand geben, mit der sie einfach einen höheren Deckungsbeitrag erwirtschaften können. Und da bin ich sehr stolz, dass wir mittlerweile 20 Betriebe haben in Ostösterreich, die für uns Reis produzieren, Biobetriebe, und für die das einfach spannend ist, eine spannende Nische. Und genau, also Österreich bin ich mit meiner Familie.
Ist das eine Art Genossenschaft?
Das nicht, nein. Die Landwirte sind Vertragslandwirte, die das Know-how bekommen und dann auf ihrer Infrastruktur, auf ihrem Betrieb eben Bio-Reis produzieren. Wir sind natürlich eine Gemeinschaft, weil wir stark voneinander lernen und noch viel lernen müssen. Aber wir sind jetzt keine Gemeinschaft.
Was ist das für ein Reis? Es gibt ja wahnsinnig viele Reissorten. Ist das ein Langkornreis, den ihr macht? Oder ein Basmati? Oder was ist das für
eine Sorte? Grundsätzlich gibt es so 3 große Kategorien. Der Langkornreis, das ist eher so der Basmati. Dann gibt es den Rundkorn, das ist so der
Risotto
genau. Mhm. Und wir sind in der Mitte, wir machen Mittelkornreis. Nicht unbedingt, weil jetzt Mittelkornreis, wenn wir gesagt haben, den
essen
die Österreicher schon gern, sondern weil die Herausforderung beim Reisanbau in Österreich ist die Temperatur. Also deswegen gibt es bei uns jetzt nicht schon seit Hunderten von Jahren Reisanbau, es war einfach zu kalt. Mhm. Und dieser Mittelkornreis oder diese Sorten, die haben die Eigenschaft, dass sie schneller wachsen als die anderen und dadurch eignen sich diese Sorten derzeit ausschließlich
zum Anbau in Österreich.
Genau.
Das heißt, was ich draußen mache, ist dann nicht Risotto.
Oh ja, das ist nämlich das Leibende am Mittelkornreis.
Der kann alles?
Richtig, genau. Also, ja, also von den Kocheigenschaften ist er auch in der Mitte. Ja, also man kann mit dem sowohl Risotto machen, als auch ein Schnitzelreis oder sogar Sushi, wobei Sushi schon am äußeren Ende des Machbaren, aber es geht auch. Ja. Mhm. Genau, also sehr universell einsetzbar, deswegen eigentlich perfekt für die, sagen wir mal, mitteleuropäische Küche, die jetzt Reis sehr vielfältig einsetzt und jetzt nicht ihre Reisgerichte hat, wo es speziellen Reis bräuchte.
Mhm. Jetzt gibt es ja eine Menge an Bio-Reis und ich habe auch schon gesagt, Reis ist eigentlich das wichtigste sogenannte Staple Food für viele Menschen, vor allem in Asien, aber auch in anderen Regionen, vor allem in Asien natürlich. Und es gibt ja auf den Philippinen das berühmte Reisinstitut, wo also weltweit geforscht wird, welche Sorte sich für welches Klima am besten eignet, wo auch durchaus gentechnisch gearbeitet wird, weil es einfach Anbaugebiete gibt, die nicht mehr den Bedarf der ständig wachsenden Bevölkerung decken können. Soweit ich weiß, hat auch Japan ein Riesenproblem gehabt, dass sie den Reisbedarf der eigenen Bevölkerung decken können. Also da wird wirklich weltweit geforscht. Und es wird, der Gregor hat es ja auch schon richtig gesagt, wir haben schon ein bisschen dieses schöne Bild, für uns schöne Bild, weil dort zu arbeiten ist schon weniger schön und weniger romantisch, der Reisterrassen in Asien im Kopf oder auch in Italien, eben den berühmten Risotto-Reis. Aber dieser Reis hat schon ein Problem, das generell in Asien nicht wenig verbreitet ist, dass er halt doch einen gewissen Anteil an Arsen aufnimmt. Und die berühmte Trockenanbaumethode, die der Gregor in Österreich praktiziert, die aber nicht nur in Österreich praktiziert wird, das habe ich echt in Vorbereitung auf diesen Podcast gelernt, dass es also genug Regionen auf der Welt gibt, vor allem Nordindien, Pakistan, wo auch teilweise aufgrund des Klimawandels umgestellt wird von Wasseranbau auf Trockenreisanbau. Und da ist dann kein Arsen drin oder fast keins. Kannst du das ein bisschen erklären? Mhm. Woher kommt das Arsen eigentlich?
Genau, also mal, ich fange vielleicht sogar nochmal vorher an, weil die meisten verbinden mit Reisanbau ein geflutetes Reisfeld. Mhm. Und das Spannende ist, man muss Reis ja gar nicht fluten. Warum flutet man Reis eigentlich? Weil Reis eine Pflanze ist, die im Wasser wachsen kann und viele andere Pflanzen können das nicht. Man flutet den Reis für die Unkrautunterdrückung. Der Reis wächst, die anderen Pflanzen wachsen nicht.
Die ertrinken quasi.
Genau. Ja, man kennt das daheim, wenn man Blumen zu viel gießt, dann wird es auch hin, die meisten zumindest. Ja. Und der Reis wird nicht hin. Und diese Eigenschaft macht man sich zunutze, weil man dadurch effizienter produzieren kann.
Es geht auch halt nur dort, wo wirklich Wasser vorhanden
Richtig,
ist.
Richtig, weil natürlich eine große Wasserverschwendung, weil wenn da drei Monate das Wasser steht, das verdampft halt sehr viel. Das gesagt, man kann ihm das Wasser auch wegnehmen, unter Anführungszeichen. Das nennt man dann Trockenreis, ist dasselbe Reis, nur dass er nicht im Wasser steht. Die Produktion ist sehr viel aufwendiger, weil man Unkraut entfernen muss, auch ertraglich niedriger.
Kannst du mit Maschinen arbeiten?
Natürlich, ja. Also wir produzieren mit Maschinen, wir bauen ganz normal an, wie Getreide angebaut wird.
Das ist mir nachvollziehbar, aber bei der Wasserreismethode kann man wahrscheinlich auch schon Maschinen anwenden.
Ja, auch. Ja, ja, in beiden Fällen.
Ich meine, in vielen asiatischen Regionen sieht man halt noch den Wasserbüffel rumstehen und deshalb sage ich, so wahnsinnig romantisch ist für die Leute nicht, die da arbeiten.
Weil die Hand dann nämlich einfach dort weniger kostet.
Genau, ja. Genau. Aber beide Methoden kann man mit Maschinen natürlich bewältigen, weil in Italien wird auch keiner mehr im Feld stehen.
Nein. Ja. Also das ist beides mechanisch zu machen, da gibt's natürlich Unterschiede, aber nicht die Mechanisierung. Jetzt hat der Trockenreis, deswegen also ich habe so im Kopf, ungefähr 20% auf der Welt werden trocken angebaut. Eigentlich wirtschaftlich Nachteile, ja, so weniger Ertrag, höhere Produktionskosten. Aber, und jetzt kommen wir zum Arsen, gesundheitliche Vorteile. Wenn man an Arsen und Reis, dann denkt man, ja, ist eh klar, in Asien, da ist alles verseucht, das kommt irgendwie verscheucht aus dem verseuchten Wasser, aber was es ist, hat mit dem gar nichts zu tun, sind alles Mythen, an die wir da glauben. Das Arsen ist an sich, sind einfach Schwermetalle in der Erdkruste enthalten, überall auf der Welt. Und durch diese Flutung jetzt wird das Arsen ausgeschwemmt und der Reis nimmt das stark auf über die Wurzeln und lagert das im Korn ab.
Bioverfügbar durch die Aufweichung.
Richtig, quasi. Genau. Und warum das gerade im Reis so stark ist, da muss noch viel Forschung passieren. Man weiß, das Thema ist allgemein erst seit 25 Jahren ein Thema. Und es gibt wenig Forschung dazu, aber es gibt sie. Und genau, lagert das ab. Dadurch, dass wir nicht fluten und wahrscheinlich aufgrund der Böden, ist unser Reis arsenfrei. Und wir sind einer der wenigen, wenn nicht sogar der erste, der arsenfrei zertifizierten Reis verkauft und produziert.
Aber es essen ja Millionen Menschen. Ich will jetzt keine Lanze brechen für Arsen im Essen, bitte. Versteht niemand soll mich falsch verstehen. Aber gesehen habe ich die Auswirkungen jetzt gar nicht nur vom Reis, von Arsen im Trinkwasser in Bangladesch, wo wirklich Kollegen von Care Bangladesch, der war selber Arzt und ist gestorben an der Arsenvergiftung, weil dort so ein hoher Anteil im Trinkwasser und offenbar auch im Boden ist, dass das wirklich die Leute umbringt. Also Reis aus Bangladesch ist vielleicht wirklich nicht so eine gute Idee. Aber generell essen doch sehr viele Menschen. Meine Frage, ist der Körper resistent gegen einen gewissen Anteil von Arsen und wann wird's kritisch? Weil ich habe gelesen, dass es am sichersten wäre, wenn man jetzt immer schaut, woher kommt der Reis. Himalaya angeblich hat oft wenig Arsen oder keins. aber ist auch nicht wahnsinnig ökologisch, wenn ich jetzt nur mehr den Reis aus der Himalaya-Region kaufe, oder?
Also das Gift, die Menge macht das Gift, oder? Mhm. Man stirbt jetzt nicht, wenn man Reis isst, weil sonst würden wir nicht da sitzen und sehr viele Menschen auf der Welt, da würde es nicht geben. Aber es gibt de facto in Europa Grenzwerte für Lebensmittel, für Reis und Lebensmittel aus Reis. Diese Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden. Die werden auch selten überschritten, die Grenzwerte, aber es ist in jedem Reis, egal ob der aus Italien, aus Indien oder aus China ist, es ist immer Arsen enthalten. Eben jetzt nicht so, dass es sofort giftig sein muss, weil der Körper eine gewisse Resistenz halt aushält. Aber es ist ein Gift, anorganisches Arsen ist giftig.
Na, waschen nützt was?
Na, waschen nützt ein bisschen was, weil...
Das ist nur mein eigener Feel-Good-Faktor.
Es geht ein bisschen raus, also nicht raus, es wird abgeschwemmt, weil auf dem Reis ist halt außen auch Stärke und Staub drauf, ja, das geht raus. Aber das, was im Kern ist, geht natürlich nicht raus. Das heißt, waschen bringt bedingt was, sage ich mal. Und wo vor allem Arsenfreiheit ein Thema ist im Reis, ist, wenn es um Kinderernährung oder um vor allem auch um Babynahrung geht.
Ja, es gibt ja so Reisbrechen und so Zeug, richtig. Da sollte und man schon schauen.
Da sind die Grenzwerte nochmal ein Zehnfaches niedriger, auch in der Europäischen Union und in Amerika. Und die Hersteller tun sich wirklich teilweise schwer, mittlerweile diese Grenzwerte einzuhalten, weil einfach die Analytik immer besser wird und man halt einfach das Arsen auch findet im Reis, was man vielleicht vor 20 Jahren nicht gefunden hat. Mhm. Also das ist ein Thema und da bin ich schon sehr stolz darauf, dass wir da einerseits dem Konsumenten die Augen öffnen können ein bisschen und was beitragen, aber auch diese Branche bedienen können.
Und es wäre ja durchaus nachhaltig, wenn wir auf österreichischen Reis umsteigen, weil er wird ja vor den Toren von Wien produziert, oder?
Natürlich, meine Regionalität, das ist immer so ein Thema. Es ist nicht alles automatisch ökologisch besser, nein, was regional ist.
Aber es ist ja Bio-Reis,
oder? Es ist Bio-Reis.
Es ist aus der Nähe.
Es ist aus der Nähe und das Spannende meiner Meinung nach beim Reis, wenn wir über ökologisch und nachhaltig reden, ist nämlich der zweite Vorteil vom Trockenreis. Wenn Sie sich so ein geflutetes Reisfeld vorstellen, das ist wie ein Moor, da steht über Monate lang das Wasser. Und es kommt dadurch wenig Sauerstoff in den Boden. Es entsteht Fäulnis im Boden und über das Fäulnis wird Methan emittiert. Und der Nassreisanbau ist der zweitgrößte Emittent von Methangas. Bei der Rinderhaltung kennen wir es,
genau.
Da sollen weniger Fleisch essen. Beim Reis wissen wir es nicht, wird auch schwierig werden für sehr viele Menschen auf der Welt, dass sie keinen Reis mehr essen. Aber das ist ein Riesenthema. Und wenn man sich den Fußabdruck anschaut, den ein Kilo Reis hat, das aus österreichischem Trockenreisanbau ist oder aus indischem Nassreisanbau, dann ist 80% des Fußabdrucks die Produktion, also die CO2-Emission aufgrund der Flutung und weniger der Transport oder jetzt die
Regionalität. Was man ganz anders sich ausrechnet.
Richtig, genau. Also es liegt eigentlich an der Produktion. Und jetzt wären wir mit unserer derzeit 100 Hektar Reis in Österreich, werden wir das Weltklima nicht retten. Aber es ist wirklich so, und Sie haben es auch vorher gesagt, dass in bestimmten Anbaugebieten und vor allem in den intensiven Anbaugebieten die Produzenten angehalten werden, weniger zu fluten, um Reisanbau wieder klimatisch auch nachhaltiger zu machen.
Und weil es teilweise gar nicht geht, weil immer mehr Reis angebaut werden muss, also in Teilen von Südostasien zum Beispiel, wo viele Hanglagen sind, muss es Trockenreisanbau sein, weil es kannst ja gar nicht ein geflutetes Feld auf einen schiefen Hang bauen, logischerweise. Das ist technisch gar nicht möglich. Das heißt, du machst das wie Getreide, was auch für die dortigen Verhältnisse passender ist. Da reden wir von Nordthailand, Laos, Vietnam, Himalaya habe ich schon erwähnt. Und auch Südamerika stellt teilweise den Reisanbau um, aber gar nicht so getrieben vom Wunsch, es anders zu machen, sondern sie haben einfach kein Wasser mehr. Mhm. In Teilen von Brasilien, in Uruguay wird auch Reis angebaut und da wird auch umgestellt. Ich finde das hochspannend, weil damit beschäftigt man sich in der Regel nicht und wir haben wirklich alle das Bild, oder viele von uns nehme ich an, ich möchte das nicht für alle sagen, haben das Bild im Kopf, also Reis ist etwas Geflutetes. Was ja noch dazu kommt in vielen dieser Länder, ist, dass ja die Malaria immer noch Denguefieber, das ist ja alles ein Riesenthema, immer noch kommt teilweise wieder zurück, war schon weg und das wird ja auch genährt aus offenen Wasserflächen. Also diese riesigen Reisfelder machen sicherlich eine Folge, auch viele Folgeprobleme für die dortige Bevölkerung, die ja in der Regel in kleinen landwirtschaftlichen Betrieben arbeitet und auch nicht so wahnsinnig viel Zugang hat zu Gesundheitsversorgung, wie wir aus der Arbeit von Care ja sehen. Wie schaut es jetzt generell aus? Reis ist gesund? Hat er was, Vitamine, Mineralstoffe im Allgemeinen?
An sich, es kommt auf die Art des Reises an, also auf die Form des Reises, sagen wir so. Es gibt den Naturreis.
Der ungeschälte.
Das ist der ungeschälte, genau.
Ist euer Reis ungeschält?
Beides, ist nur dann eine zusätzliche Verarbeitungsstufe. Mhm. Also zuerst wird der Reis geerntet, dann hat er noch so eine strohige Hülle, da kann man noch nicht essen, das ist der Rohreis. Der wird dann entspelzt, man nimmt diese strohige Hülle runter, dann hat man den Naturreis. Der Naturreis ist die gesunde Variante vom Reis.
Der braune Reis.
Genau, braune Reis, Naturreis. In dieser braunen Schicht, das ist das Silberhäutchen, da sind alle Vitamine und Nährstoffe drin, die den Keimling ernähren würden, wenn man das Korn wieder in die Erde legt. Also das Korn braucht, um die Pflanze zu ernähren. Der ist die gesunde Variante. Den poliert man in einem zweiten Verarbeitungsschritt. Man nimmt das Silberhäutchen runter, die braune Schicht, und hat dann innen das Weiße vom Reis, also nur mehr die Kohlenhydrate. Das ist dann der weiße Reis. Also weißer Reis, würde ich sagen, macht eher nur satt. Und Naturreis ist auch gesund.
Ich meine, in Asien wird ja in erster Linie oder ausschließlich fast weißer Reis gegessen.
Das liegt dran, weil wenn man den Naturreis, also in dem Silberhäutchen vom Naturreis in der braunen Schicht, ist ein Ölgehalt von ca. 20% enthalten. Das heißt, Naturreis wird irgendwann ranzig und hält nicht so lang.
Okay.
Und das ist einer der Hauptgründe, warum man das Silberhäutchen runterpoliert. Dadurch wird der Reis wieder viel länger haltbar und wird nicht schlecht.
Weil die Lagerung ist ja auch in vielen, vielen Gegenden ein Riesenthema. Weil es jetzt gerade passt und weil wir hören, der weiße Reis hat eigentlich die Kohlenhydrate und die Kalorien. Das ist ja in vielen Ländern wirklich ein Thema, dass man auf genug Kalorien kommt. Derzeit, und die Zahlen beziehen sich auf 2024 von den Vereinten Nationen, sind 8,2% der Weltbevölkerung, das sind fast 700 Millionen, wirklich von Hunger betroffen. Das heißt, die können nicht genug, also die sind wirklich chronisch unterernährt. Das hat für Kinder katastrophale Auswirkungen. Und ein Drittel der Weltbevölkerung kann keine ausreichend gute Ernährung zu sich nehmen. Das ist wahnsinnig viele Menschen. Das heißt, es macht schon für viele auch Sinn, wirklich auf eine Tageskalorienanzahl zu kommen, mit der sie gut leben und funktionieren können. Bei uns ist es ja eher umgekehrt, dass wir wirklich teilweise zumindest darauf zurückgehen, uns bewusster zu ernähren, was natürlich das Zeichen einer sehr reichen, reich industrialisiert entwickelten Gesellschaft ist, dass wir über solche Dinge überhaupt nachdenken können. Care arbeitet in unzähligen Ländern in Asien, aber nicht nur in Asien, wo man gar nicht vermuten würde, dass Kinder nicht ordentlich ernährt sind. Auch in Thailand gibt es Regionen, wo Kinder mangelernährt sind. Und sehr viele Menschen migrieren in Südostasien. Arbeitsmigration ist ein ganz großes Thema. Und die Kinder von diesen Arbeitsmigranten, beispielsweise in Thailand, haben ein großes Projekt in der Nähe von Bangkok, würde man nie vermuten, ist einer der wichtigsten Wirtschaftsräume der Welt. Aber auf die Migrantenkinder wird halt nicht genug geschaut. Und da ist Ernährung ein Riesenthema, dass die Kinder genug und genug gesunde Sachen vor allem zu sich nehmen. Jetzt interessiert mich natürlich, das heißt, Sie vermitteln auch die Idee von der gesunden Ernährung ein bisschen mit Österreich, oder?
Natürlich, aber auch gelernt, auch erst durch das Projekt selbst. Also ich war jetzt kein Reisexperte und habe gesagt, jetzt fangen wir an. Aber ich habe sehr viel gelernt über Reis und auch, was einerseits Reis im Menschen tut und machen kann und auf der anderen Seite, was die Produktion auch weltweit für Auswirkungen haben kann. Und wie Sie auch vorher gesagt haben, ist für viele ein Grundnahrungsmittel das drittmeist angebaute Getreide auf der Welt, also Weizen, Mais und Reis. Also hat eine Auswirkung, so wie das produziert wird und auch so, wie es dann konsumiert wird. Und das finde ich das Spannende am Reis, dass es auch so ein universell einsetzbares Grundnahrungsmittel ist.
Sind Sie auch in Austausch mit internationalen Kollegen?
De facto ausschließlich, weil in Österreich ja bis vor 10 Jahren es gar nichts gab an Wissen. Der Hauptaustausch waren europäische Forschungseinrichtungen.
Wo wird in Europa der meiste Reis? Ist es Italien?
Italien mit großem Abstand.
Und Spanien, oder?
De facto in jedem Land südlich von Österreich in Europa.
Okay. Also weil es klimatisch möglich ist.
Genau, weil es warm genug ist. Ja, ja. Reis braucht Temperaturen über 15 Grad. stabil. Alles, was darunter ist, ist wie Frost. Deswegen sind es derzeit alle Länder südlich von Österreich. Aber durch den Klimawandel in den letzten 15 Jahren, auch vor allem in Ostösterreich spürbar, ist es eben möglich, immer weiter nördlich auch Reis anzubauen.
Das ist eigentlich eine Adaption an den Klimawandel, dass man natürlich jetzt auch Dinge anbaut. Das ist nicht so, worüber wir uns freuen, aber es geht unter Klimawandel-Adaption, dass man Dinge anbaut, die jetzt hier möglich sind.
Ich sage immer, der Reisanbau in Österreich ist ein Kind des Klimawandels. Also auf der einen Seite ist Reis weltweit ein Verursacher, ein Mitverursacher, also die Anbaumethode vom Klimawandel. In Österreich wiederum profitieren wir im Sinne des Reisanbaus vom Klimawandel, beziehungsweise profitieren, wir müssen uns halt anpassen. Und das ist eine Anpassungsstrategie.
Wir haben jetzt gehört, dass Reis das drittwichtigste Getreide auf der Welt ist. Was glauben Sie, muss sich dann global oder geht es Richtung Trockenreisanbau global, dass man 10 Milliarden Leute gut ernähren kann oder eher nicht?
Nein, das glaube ich nicht. Also Trockenreisanbau ist sehr viel extensiver als Nassreisanbau. Ich glaube, es wird...
Das heißt, der Ertrag ist viel
der
geringer.
Ertrag ist circa ein Drittel.
Wirklich?
Ja, ja, ja. Also viel.
Du brauchst viel mehr Fläche.
Du brauchst noch mehr Arbeitskraft. Mhm. Also das ist 100% Trockenreisanbau ist sicher keine Alternative. Aber in die Richtung, das sehen wir auch in den Hauptanbaugebieten, es geht in Richtung weniger Fluten. Mhm. Also wir lernen ein bisschen vom Trockenreisanbau sozusagen, aber es kann jetzt nicht nur Trockenreis produziert werden. Das ist sicher keine Alternative. Reis braucht einfach Wasser. Mhm. Und es kriegt im Trockenreisanbau einfach zu wenig Wasser. Also es kann sein volles Ertragspotenzial nicht ausschöpfen. Mhm. Nur man muss darauf Rücksicht nehmen, dass die Flutung eben kein Methan emittiert, um so diesen ökologische Auswirkung zu reduzieren.
Das heißt, dort, wo es nicht unbedingt nötig ist, dass man Nassreis anbaut,
ja, ist schon oder eine Alternative. Zum Beispiel, man flutet dann nicht die ganze Zeit, ja, sondern nur in gewissen Zeiträumen. Also die Felder werden dann entflutet, dann wieder geflutet.
Spannend.
Da gibt es so ein Flutungsmanagement. Okay. Also in die Richtung geht es eher. Mhm. Ausschließlicher Trockenreisanbau ist eben eher nur derzeit auch weltweit in Gebieten, die nicht fluten können, weil es eben kein Wasser gibt oder der Boden das nicht kann. Aber es geht in Richtung weniger.
Österreich als Marke, ich schaue die ganze Zeit, das sehen natürlich unsere Hörer und Hörerinnen nicht auf ein gebrandetes Österreichs-T-Shirt. Wo soll es hingehen mit Österreich?
Also Österreich ist ein Familienunternehmen, ist unser Familien- und Herzensprojekt. Die letzten 10 Jahre von einem Hektar Anbau auf meinem eigenen Betrieb, jetzt mittlerweile 100 Hektar mit 20 Betrieben gemeinsam. Also es ist stetig gewachsen. Es ist immer noch eine Nachfrage da, am österreichischen und am mitteleuropäischen Markt. Gar nicht so sehr über Österreich gesprochen, aber ich glaube, dass derzeit, wir haben circa noch ein Potenzial, circa 1000 bis 2000 Hektar Reisanbau.
Ja, das wäre das 20-fache.
Das ist möglich. Und es würde mich freuen, wenn ich da einen Beitrag dazu leisten kann.
Ja, da wünschen wir Ihnen alle auf alle Fälle alles Gute. Jetzt möchte ich am Schluss wissen, wir haben jetzt so viel über Reis gesprochen. Ich weiß ja nicht, wie spät es bei Ihnen ist, wenn Sie unserem Podcast zuhören. Wir nähern uns der Mittagszeit und ich habe jetzt schon totalen Gusto auf ein Reisgericht. Was ist denn Ihr Lieblingsreisgericht? Das interessiert mich jetzt.
Also, wir essen mittlerweile viel Reis, muss ich sagen.
Österreich natürlich.
Natürlich Österreich. Und schmeckt mir auch. Ich schmecke den Unterschied mittlerweile sogar.
Okay.
Mein Lieblingsreisgericht, also ich bin ein Süßer, das heißt, ist der Milchreis, den mag ich eigentlich am liebsten, mit Zimt und Zucker und vielleicht mit einem Eis auch dazu.
Okay.
Mit einem Vanilleeis.
Das klingt ja schon sehr, sehr umfangreich.
Und also eher die Nachspeise.
Die Nachspeise, okay. Gregor Neumeier, ein wirklich interessanter Gast und ein spannendes Gespräch über Reis aus Österreichs. Das heißt, wenn ich jetzt Österreichs kaufen will, wie mache ich das? Auf der Website oder?
Wir verkaufen sehr viel über die Website. Okay. Wir haben aber auch in ganz Österreich und Deutschland und der Schweiz ca. 300 Händler, die wir beliefern. Das sind Kreislereien, Bioläden, also so mal Lebensmittelfachhandel. Findet man auch auf unserer Website, auch, wo diese Betriebe sind. Genau.
Ein Beitrag zur gesunden Ernährung, in jedem Fall ein Beitrag, der dazu anregt, sich mit den Methoden des Reisanbaus, der ja weltweit wirklich Milliarden von Menschen ernährt, auseinanderzusetzen. In jedem Fall auch ein unterhaltsamer Beitrag zu unserer Care in Action Podcast-Serie. Vielen Dank. Vielen Dank. Lieber Neumeier, Österreichs. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war heute mal ein bisschen ein anderer Podcast. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Geben Sie uns doch ein Like. Wenn er Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter. Aber in jedem Fall vergessen Sie nicht, nächste Woche gibt es uns wieder mit Care in Action. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.